Junge, was ist denn los? Warum wird's rot? Zweites crazy Erlebnis war natürlich der 11. September.
Ja.
Das zweite Flugzeug in den Turm reingedüst ist, dann wusste man, oh, da ist was Großes. Jetzt geht's wirklich ab.
Heute habe ich einen sehr spannenden Interviewgast bei mir, den Fabio aus der Schweiz, der als Prop-Trader bei einer Investmentbank gearbeitet hat, lange Karriere im Banking und trotzdem, warum auch immer, noch den Weg zu Trading Freaks gefunden hat. Seine Geschichte, das, was er gehandelt hat, das, was er heute macht und was wir noch Gutes für ihn tun konnten, das erfährst du jetzt in diesem Video-Podcast. Viel Spaß. Fabio, herzlich willkommen in Siegburg.
Danke, Tim.
Weite Anreise aus Zürich. Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Vielleicht für alle Zuschauer, Zuhörer heute, vielleicht magst du dich ganz kurz in 2, 3 Sätzen vorstellen.
The stage is yours. Ja, klar, sehr gerne. Danke für die Einladung. Das erste Mal in Siegburg. Gefällt mir. Sieht gut aus. Passt. Also, mein Name ist, ich bin der Fabio, 55 Jahre alt, dieses Jahr 56. Komme aus der Region Zürich, im schönen Zürichsee. Und ich war über 20 Jahre bei einer Investmentbank tätig, dort auch über 10 Jahre als Prop-Trader, und zwar effektive Prop-Trader, das heißt mit einem eigenen Nostra-Account, mit Risk-Trading, war auch dort Market-Maker, habe Geld- und Briefkurse gestellt für Basistitel, also im Aktienbereich, hauptsächlich war ich immer im Equity-Bereich tätig. Und bin seit jetzt im 8. Jahr selbstständig, weil habe gedacht, nun, jetzt irgendwann so Nähe der 50er Jahre, habe ich gesagt, ach komm, wenn du es jetzt nicht machst, machst du es nie mehr. Und da habe ich gedacht, okay, why not? Und habe ich quasi, bin ich jetzt hauptsächlich als Daytrader tätig und habe euch auf YouTube entdeckt vor einigen Jahren und habe ich gedacht, passt. Mhm. Und ich war eigentlich immer auf der Suche nach Gleichgesinnten und habe gedacht, Trading Freaks, sympathisch, Tim, Andreas, kommen gut rüber, sind seriös, da will ich mal ein bisschen mehr herausfinden, ja. Und bin eigentlich so zu euch reingekommen quasi.
Da kommen wir nachher auch noch zu. Klar. Was mich natürlich brennend interessiert, ist halt auch so die Geschichte, deine ersten Steps im Börsenhandel, das war ja bei dir in der professionellen Karriere. Also du hattest ja nicht so, vielleicht hattest du schon mal Aktien vorher selber,
ja.
Aber du bist ja dann praktisch ins Investmentbanking reingekommen. Mhm. Wie waren da so die ersten Steps, was waren so deine ersten Berührungspunkte mit Börse?
Also bei mir, ich muss Folgendes sagen, bei mir war es so, als ich noch Schüler war, so, was war ich da, 13, 14 Jahre alt, dann hatte ich mal so ein Erlebnis. Und zwar wurde da die Börse vorgestellt von einem damaligen Lehrer. Und dann hat er so einen Film gezeigt über den Parketthandel an der Zürcher Börse. Und dann habe ich da diese Leute gesehen, die da rumgeschrien haben an den Ringen. Damals gab es ja noch den Ringhandel, also Akrie. Haben sich so angeschrien, habe ich gesagt, was ist denn da los? Und habe ich gedacht, das sieht spannend aus. Dann habe ich das einmal besucht, haben mal so einen Ausflug gemacht, habe ich das mal live gesehen. Und dann habe ich gedacht, diese Welt, die ist spannend. Und irgendwie bin ich da hängen geblieben. Das war so ein Oha-Event. Und dann kamen noch andere Sachen dazu. Ich bin ja, meine Teenager-Jahre habe ich ja eigentlich in den 80er Jahren erlebt. Und da kamen natürlich so Filme wie Wall Street kamen da, waren da in. Oder zum Beispiel auch, kennst du vielleicht die Glücksritter?
Ja.
Mit dem,
ja.
Mit dem Eddie Murphy, ja. Und Dan Aykroyd. Und die haben mich massiv interessiert, ja. Die fand ich urspannend. Ja. Da habe ich gesagt, da will ich hin. Das ist so ein Ort, der mich interessiert. Da will ich mal, das wäre schön, mal da dabei zu sein. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Das waren so die ersten Schritte. Und dann muss ich sagen, zur rechten Zeit am richtigen Ort. Und dann das Glück gehabt, auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dann wurde ich effektiv professioneller Prop-Trader bei einer Investmentbank.
Cooles Thema. Ich habe an Weihnachten, weil ich entsetzt war, dass es nicht im Free-TV läuft, die Glücksritter bei Amazon Prime gekauft.
Ah, cool.
Und habe mir an Weihnachten,
geil.
Als die Kinder im Bett waren,
sehr geil.
Die Glücksritter angeguckt.
Es ist ein cooler Film, wirklich,
ja,
ein guter
weil
Film.
Eigentlich ist es ein super Beispiel für News-Trading.
Ja, stimmt.
Weißt du?
Stimmt.
Ich meine, der Crop Report ist gefälscht.
Genau.
Ja, aber also, du hast
ja,
Informationen.
Nicht kommen, sauber, nicht
da,
sauber.
Da kommen Datensätze, ja, und es gibt Bewegungen und jeder handelt diese News. Und letztendlich,
genau,
ist das ja viel, was wir heute auch machen. Ne? Jetzt, klar, sowohl mit Aktien, Währungen etc., aber ich liebe diesen Film. Ne? Ja. Jetzt muss ich aber direkt mal fragen, du bist ja in den 90ern dann ins
ja, 97, ja.
Genau, war ja eine heiße Zeit, so neuer Markt etc.
Mhm. Internet,
aber
ja.
Aber das Geschrei auf dem Börsenparkett hattest du ja nicht, weil du warst bei der Investmentbank.
Genau, genau.
Trading Room, wie sah es aus?
Das Geschrei ist, wenn ich will jetzt da nichts Falsches sagen, ich glaube, das Geschrei ist 1994, glaube ich, hat aufgehört, weil da ist die EBS entstanden, Elektronische Börse Schweiz.
Ja.
Und dann, oder das ganze Parkett ist dann in den Handelsräumen transferiert worden, also von den Banken.
Ja.
Und da war natürlich, diese Stimmung war natürlich weg.
Ja.
Die gab es nicht mehr. Frankfurt hat auch so was Ähnliches erlebt. Und dann ist natürlich klar, dann wurde eigentlich dieser Ur-Trader-Job, oder, den man noch kannte von diesem Schreie und so, der ist natürlich dann verloren gegangen. Also dann ist diese spezielle Atmosphäre war dann weg, aber hat sich natürlich dann anders in diesen Trading Floors quasi entwickelt. Aber das war ganz eine andere Stimmung. Also sie war immer noch da, aber natürlich, dann war man auf einmal vor Bildschirmen und das Ganze sah so ein bisschen so sachbearbeitermäßig aus, also quasi Bürojobmäßig aus. Aber da lief natürlich weiterhin natürlich viel, das ist klar. Und dann kam ja das Internet. Und ich hatte ja das große Glück, dass ich eigentlich genau in diese Zeit, in dieses Prop-Training reingeraten bin. Und auch da Glück am richtigen Ort, da hat einfach Ort und Zeit, war einfach perfekt, weil es wurde etwas, was sehr selten passiert ist, es wurde im Prop-Training ein Job frei. Ja, das gab es eigentlich nicht.
Der war heiß begehrt?
Der war sehr heiß begehrt und habe ich mir einfach beworben. Und dann gab es natürlich, gab es ein Interview und mit dem Head of Trading damals. Und da hat er irgendwie, da waren wir da am Essen und dann hat er irgendwie gesagt, passt. heute ist es ein bisschen anders. Heute macht man nicht ein Interview, man macht 10 Interviews. Das ist noch ein Praktikum, das man machen muss. Assessment nennt man das, oder? Und das geht über Wochen und Monaten. Damals
passt. Das ist ein bisschen schlanker.
Genau, passt.
Wie sah dein Alltag aus? Was war dein Job als Prop-Trader?
Ja, also man muss vielleicht Folgendes sagen, da es ja ein Global Player war, also heute redet man gerne von den Big Boys, ist es eigentlich so, es war ja nicht nur der Prop-Trading-Bereich, sondern man war ja eigentlich Market Maker. Das heißt, jetzt in diesem Bereich war es so, man hatte einen Basistitel, also nicht nur einen, also zum Beispiel, als Beispiel, man hatte 30 Basistitel, also Aktien. Ich war immer im Equity-Bereich tätig, also nie FX, also nie Währungen oder Bonds oder was auch immer. Und dann lief es so, Entschuldigung, dann hatte man einen Titel, ich nenne einfach einen, zum Beispiel IBM,
ja.
Big Blue. Und dann hat man den Geldbriefkurs gestellt, in der Landeswährung. Also zum Beispiel, man konnte IBM in Schweizer Franken kaufen oder verkaufen. Das ging eigentlich nur in Zürich. Okay? Das heißt, man war der Market Maker für IBM worldwide in Landeswährung Schweizer Franken. Okay? Jetzt ist natürlich klar, dass die Schweiz hat da nicht den IBM-Titel gemacht. Das lief ja alles über die Staaten. Aber alles, was natürlich von den Staaten kam, musste man natürlich als Market Maker in den Titel reinfließen lassen. Und da war natürlich sehr wichtig, da gab es natürlich einen ganz bestimmten Tagesablauf, den man als Prop-Trader hatte. Und in der Regel war der so, da gab es in der Regel eine Stunde, ich würde sagen eine Stunde, anderthalb vor Opening, das ist ja 9 Uhr, das ist ja eine der wenigen Sachen, die noch gleich geblieben sind, gab es ein Info-Call, also ein quasi ein Meeting, physisch, also nicht online, das war damals überhaupt, das gab es damals noch nicht. In diese Form und dann saß man da, hat ein Meeting gehabt und dann ging es mal, da wurden mal die News, die Overnight News, also Aftermarket, Overnight News, wurden da bekannt gegeben. Und da waren natürlich gewisse Sachen sehr wichtig, wie zum Beispiel, was haben die Broker gemacht? Und mit Broker meine ich nicht irgendeine Sparkasse, sondern da meine ich natürlich zum Beispiel Morgan Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, den es damals noch gab und so weiter. Und oder natürlich auch unsere Investmentbank oder andere Investmentbanken, was haben die gemacht über Nacht? Gab es News? Gab es ein Upgrade? Gab es ein Downgrade? Das war natürlich für uns sehr wichtig, weil zum Beispiel, wenn IBM von Goldman Sachs upgraded geworden ist, das hat natürlich einen Einfluss, oder? Und dann war es natürlich so, dass man den Closing Price natürlich nicht mehr die Basis war für den neuen Tag, weil da ist ein Upgrade da. Das heißt, es gibt Volatilität. Also musste man diesen Preis quasi neu berechnen und den quasi dann schon in der Schweiz reinfließen lassen. Das heißt, wir haben ja unser Opening ja vor den USA.
Ja.
Das heißt, wir waren zuerst da. Okay? Wir wussten aber nicht, wie USA reagiert.
Okay.
Also da ist ein Risk. Da muss man auch irgendwie eigentlich berechnen. Und damals gab es ja keine Algos und Artificial Intelligence, wie es heute gibt, wo man da gewissen Parameter und dann kommt halbwegs was Gutes raus, sondern da war Erfahrung nötig, da war Telefon nötig, wie sieht es aus, gibt es da irgendwie so ein Print oder so, Aftermarket und so weiter. Und dann hat man das reinfließen lassen. Und die Kunst eigentlich damals war, wie viel ist diese News wert?
Ja.
Also
ist es heute immer noch?
Also ja,
das,
genau.
Das muss ich
genau.
kurz erklären für alle die, die ja auch bei uns sind oder noch nicht, aber sich vielleicht fürs News Trading interessieren. Mein Hauptjob als Trader gerade ist es herauszufinden, die News oder diesen Datensatz, den ich jetzt habe, wie groß ist die Überraschung? Je größer die Überraschung, desto mehr Ausschlag oder Momentum ja auch.
Genau.
Wie war das bei dir mit dem
Überraschungsthema? Das ist natürlich dann so, da hat man natürlich mit Erfahrungswerten gearbeitet. Das heißt, man wusste, der Impact einer größeren Investmentbank gegenüber einer kleinen Investmentbank ist Faktor XY.
Ja.
Das hat man dann reinfließen lassen. Als Beispiel zum Beispiel, das war damals nicht so wie heute, da gab es nicht diese 10, 20, 30% Sprünge. Heute ist ja das relativ häufig, besonders nach Zahlen, gibt es ja so unglaubliche Swings. Das war damals nicht so. Da hat man zum Beispiel gesagt, okay, diese News ist als Beispiel 2% wert.
Aha.
Das heißt, der Schlusskurs des Vortages, USA, plus 2%, das ist mein Anfangsrange. Okay, da sehe ich mal, also ich kaufe mal.
Da siehst du den Markt,
sozusagen,
für die Aktien.
Ja, weil man muss natürlich wissen, man kann natürlich die Markttiefe sehen. Das heißt, ich gehe ins Buch rein von IBM als Beispiel und sehe, was ist da drin? Was sind für Limiten drin?
Ja.
Okay. Und dann wusste ich zum Beispiel, dass
aber auch nur für die Kunden bei dieser Investmentbank.
Ganz
ihr
klar.
Seht ja, was in eurem Orderbuch gerade schon los ist an Aufträgen.
Das ist nicht so.
Aha.
Man sieht das Orderbuch der Schweizer Börse, also in diesem Titel.
Okay.
Das ist ein wichtiger Unterschied. Also hat man gesehen zum Beispiel, da ist so viel, das sind bis 2% hat man zum Beispiel auf der Briefseite, hat man zum Beispiel 100.000 Aktien drin. Und dann wusste man, das ist mal so der Kuchen, da will man ein großes Stück davon haben. Okay. Und da kann man natürlich dann noch Orders rein vor dem Opening. Also zum Beispiel Limit Orders neue oder Market Orders und so weiter. Und dann hat man immer gesehen, wie sieht momentan der Eröffnungspreis aus. Da muss man nicht selber ausrechnen. Da hatten wir Systeme, die das schon gemacht haben, zum Glück. Sonst wäre es ein bisschen mühsam geworden. Und dann konnte man immer sehen, der eröffnet ungefähr 1% höher als am Vortag und so weiter. Und so konnte man quasi sein Geldbrief.
Okay, aber das war jetzt konkret die Market Maker-Funktion.
Genau, das hat die Market Maker-Funktion,
genau. Ja. Und nachher im Prop Trading, da geht es ja auch darum, dass du selber Entscheidungen treffen darfst.
Absolut, ja. Ja, das ist so. Man durfte das. Und zwar ist es eigentlich so, in der Regel, also Usanz war, die Titel, wo du Market Maker bist, darfst du auch eigene
Trade-Ideen
entwickeln.
Okay, das heißt, du hast eine Aktie.
Genau.
Das war deine Aktie, da warst du mal Market Maker, hast also Kurse gematcht sozusagen und dann nachher als
Prop-Trader. Ich war die Quelle.
Du warst die Quelle, genau. Ja. Und nachher als Prop-Trader konntest du sagen, hey, für diese Aktie, da überlege ich mir jetzt, wann und wie mache ich einen Trade fürs eigene Buch.
Genau, das lief dann übers eigene Buch.
Ja.
Und das eigene Buch ist schon strukturiert, das hat auch deinen Namen drauf. Das ist ein sogenanntes Nostro-Account, hat man das genannt. Und das lief natürlich auch über die Investmentbank. Also Investmentbank mit deinem Namen, das war dein Buch. Und da wurdest du auch gemessen.
Ja.
Da hast du auch immer gesehen, wie ist deine Performance, wie ist deine P&L, also Profit and Loss, da hast du immer alles gesehen. Das wurde immer täglich gedruckt. Ja. Also man hatte immer du hast auch gesehen, was für Positionen hast du und so weiter. Also das war absolut transparent.
Wie war so, also ich denke mal, du wirst ja auch ein Risk Management im Nacken gehabt
haben. Ja, permanent, ja. Legal und Risk Management, Compliance, das war immer da.
Ja, es gibt ja einige, die sagen, die Zeit war noch so der wilde Westen, man konnte viel mehr machen, aber trotzdem hattest du ja jemanden im Rücken, der zumindest geguckt hat.
Dass das konnte man
natürlich. Also wie sah das so aus? Was war für dich so das, wo die sagen, hey, Fabio, da ist Schluss oder halt dich an die Limits? Hast du ein Beispiel einfach so?
Ja, das ist, also über Zahlen kann ich jetzt nicht reden, ist klar. Aber es ist einfach, es war so definiert, man hatte gewisse Limits, Ein Limit war zum Beispiel, wie viel darfst du Long Short in einem einzelnen Titel sein? Mhm. In absoluten Zahlen. Mhm. Okay?
Ja.
Das war mal definiert.
Ja.
Dann war ein anderes Limit definiert, wie viel kannst du Long Short sein total?
Aha.
Okay? Auf der einen oder anderen Seite. Und dann gab es natürlich ein Netting. Das heißt, wie viel ist die Total Exposure, die du haben darfst? Und da musst du dich daran halten.
Ich muss, also vielleicht kannst du es besser als ich, was ist
ja.
Exposure für den Anfänger übersetzt? Ah. Risiko, wie wird es
ja, genau, also als Beispiel, man war zum Beispiel, ich mache einfach so ein Zahlenbeispiel, ja. damit man sich das vorstellen kann. Man war zum Beispiel 2 Millionen long, also man war 2 Millionen auf der Long-Seite, also Kauf.
Ja.
Und man war zum Beispiel 500.000 short. Dann ist das die Exposure, die man hat, 1,5 Millionen long. Und das war definiert. Also da durfte man nicht... Da muss man innerhalb von einem Range sein, muss man das erklären.
Das heißt, also sprechen wir da von derselben Aktie, wo du teilweise long
bist, sondern
verschiedene.
Verschiedene, genau.
Und trotzdem ist es wichtig, aus Risikomanagementgründen, dass du an einem Tag oder einer Woche nicht ein komplettes Long-Engagement hast, weil wenn irgendwas am Markt passiert und die Kurse stürzen ab,
genau.
hast du ein Problem mit deinem Portfolio.
Absolut, ja. Also da muss man natürlich auch mit Stops arbeiten, das ist ganz klar. Also übrigens... Das ist etwas, was ihr immer wieder erwähnt. Das will ich einfach nochmals sagen. Nie etwas ohne Stops machen.
Ja.
Das ist also wirklich ein No-Go.
Ja.
Das ist, kann man nicht nachvollziehen.
Ja.
Also das ist wirklich Risiko.
Danke, dass du es nochmal umstellst.
Das ist wichtig, ja. Also
ja.
Das ist so.
Okay.
Und dann, es kann natürlich mal sein, dass es eine Ausnahme gab. Aber da hat man wirklich eine dicke Story dahinter. Und da war man der Meinung, ja, das geht jetzt über eine längere Zeit. Haben wir da einen Aufwärtstrend in einem Titel. Und dann musste man einfach das Okay einholen, dass man auch eine größere Position erhalten durfte. Und wenn dieses Okay kam, dann war es gut.
Okay.
Aber man muss es immer abgesegnet haben. Also man konnte nicht einfach sagen, ach komm, das kommt gut, so das gab es nicht. Also, und da waren auch keine Fehler erlaubt. Also das ist dann nicht so, dass man sagt, ja, sorry, dumm gelaufen.
Was heißt das, da waren keine Fehler erlaubt?
Also das heißt, wenn man natürlich... zum Beispiel Exposure war 1 Million und man war 6 Millionen. Das war nicht so lustig.
Okay,
also das durfte man auf keinen Fall machen. Also da war man weg. Das ist auch gut so.
Glaubst du, dass das
so... Das hat mich geformt.
Ich wollte gerade sagen, dass sich das geformt hat. Und
Disziplin,
das,
ja.
Genau.
Ja.
Aber dass das vielleicht was ist, wo man eigentlich sagen müsste, jeder Anfänger-Trader heute bräuchte eigentlich einen virtuellen Risikomanager im Nacken?
Das wäre gut. Das wäre schön. AI wäre da gut.
Ja.
Ja. Ja. Nein, was man sehr schnell gelernt hat, ist Disziplin. Und da gab es wirklich kein das ist nicht gut. Und das muss aber auch so sein, weil ich meine, es geht ja um viel Geld.
Ja.
Und da kann man nicht einfach sagen, oh, sorry, dumm gelaufen, es war keine Absicht. Das geht nicht. Wenn man dann so einen Job hat, dann hat man auch eine gewisse Verantwortung, da muss man einfach dazu stehen. Da gibt es nichts anderes. Das gibt es kein ja, warum nicht und so. Und wenn etwas ist, dann muss man es mitteilen, dann muss man auch Argumente bringen. Wenn man zum Beispiel eine Meinung hatte zu einem Titel und man hat Argumente gebracht, hör zu, ich bin der Meinung, dass diese Parameter, diese Story oder was auch immer, macht Sinn, kann man hier eine größere Position machen.
Dann gab es das vom Head of Trading freigegeben.
Genau, und wenn das Head of Trading das angeschaut hat, hat gesagt, das macht Sinn, stimmt für mich, weil er hat ja das ganze Portfolio
an,
konnte also mehr machen.
Ja.
Er hat gesagt, ist okay, da kannst du quasi Limite A auf Limite A plus X machen, das passt so. Aber das musste abgesegnet werden. Also konnte man nicht einfach sagen, machen, was man wollte.
Jetzt ist das ja schon so ein bisschen ein paar Tage her, ne? Aber ich
könnte
mir vorstellen, dass du dich vielleicht auch so an eine Zeit oder einen Tag sogar, hast du irgendwas in Erinnerung, wo du sagst, wow, da erinnere ich mich bis heute dran, das war crazy oder wie auch immer? Oder
ja, nicht. Also da gab es mehrere.
Oh.
Also ich sag mal, es gab mal 3 crazy Sachen.
Okay.
Also die erste crazy Sache war die Internet-Bubble, dass sie geplatzt ist. War natürlich für uns vom Volumen her, tradingmäßig natürlich Hammer.
Ja.
Da war natürlich Umsatz ohne Ende, weil... Da war Panik da, das ist klar. Da gab es wirklich krasse Bewegungen. Da ging es, ich weiß nicht, damals war ja, da war, war, gab es ja so ein paar Titel, die waren so unglaublich im Hype drin. Zum Beispiel Cisco Systems war so ein Titel, da war eine Zeit lang die wertvollste Unternehmung der Welt.
Okay.
Weil man hat gesagt, ja, die bauen die Infrastruktur fürs Internet, was kann da schiefgehen? Oder? Ganz klar. Und heute und damals war natürlich die Apple von damals war Nokia. Und das war eine Zeit lang eine der wertvollsten, wenn nicht die wertvollste Tech-Unternehmung der Welt. Die Finnen da. Und das Problem ist, die sind heute nicht mehr so wahnsinnig global dabei und haben natürlich den ganzen Smartphone-Bereich quasi verschlafen. Aber der Bubble, also dieses Platzen einer Bubble, das hat man da natürlich als, da man ja Marketmaker war, war man an der vordersten Front. Hat man das wirklich miterlebt, was das bedeutet. Und das ist schon krass.
Aber das war ja damals für dich als Market Maker, bist du überhaupt hinterhergekommen? Oder hattet ihr schon technologische Unterstützung?
Die kamen dann langsam. Also eine der ersten Unterstützungen, die es gab, das waren die sogenannten Quoting-Tools. Da konnte man Parameter definieren und die haben dann diese Geldbriefkurse automatisch gemessen Parameter gestellt. Weil man konnte nicht von Hand die Geldbriefkurse einfach anpassen. Das ging einfach nicht, das ist Menschen unmöglich. Also du kannst es ja vielleicht in einem Titel probieren, aber wenn du 30 oder noch mehr hast, dann wird es langsam nicht mehr machbar.
Ja, das glaube ich.
Das geht nicht mehr. Und da hat man Quoting-Tools gehabt. Also da musste man eigentlich mit Quoting-Tools arbeiten. Ging nicht anders. Aber was natürlich sehr, wie soll ich sagen, herausfordernd war, das war natürlich diese Newsflow. Das heißt, da gab es immer wieder Ad-Hoc-News, also auf einmal kam irgendwas und da muss man natürlich extrem schnell reagieren. Und da ist natürlich dann schon so, also wenn da einer schneller war, dann war es weg. Ja. Also dann konntest du nichts mehr machen. Also und zwar auch du konntest natürlich dann eine Position falsch liegen, weil der andere einfach schneller war. Ich meine, wenn man ja beide Seiten hat, dann muss man aufpassen, oder? Also wenn eine gute Story da ist und du und dein Geld, dein Briefkurs wird gefressen, dann bist du short. Und dann nützt dir die gute News nicht mehr, dann musst du zuerst mal deinen Short sofort schließen, damit du das Risiko minimieren kannst.
Also das so ist der Fluch des Market Makers.
Das ist der Fluch des Market Makers, genau. Also besonders in sehr volatilen Zeiten, also in extremen Zeiten. Man kann nicht immer gewinnen, das ist nun mal so, auch als Market Maker nicht.
Zweites
Crazy Erlebnis war natürlich der 11. September.
Ja.
Das war ein ganz spezielles Erlebnis, weil da weiß ich wirklich noch,
genau. Da kann sich ja jeder dran erinnern. Also jeder weiß irgendwie.
Ich weiß auch genau, was ich für Sätze gesagt habe und wie die Bilder aussehen heute noch. Also ich weiß zum Beispiel, ein Arbeitskollege von mir, der saß vis-à-vis von mir. Und wir hatten immer so einen Bildschirm oben, der hat immer so diese Futures angezeigt, wie die Futures aussehen momentan. Und das Ganze ist ja an einem Dienstag passiert, kurz vor dem Opening.
Ja.
Und, Entschuldigung. Und dann am Anfang wusste man ja nicht, was los ist. Da gab es ja irgend so ein Sportflugzeug, bla bla, wusste man noch nicht genau, was los war. Und dann habe ich gesehen, da war eigentlich völlig alles okay, normaler Markt, nichts Verrücktes. Und auf einmal habe ich gesehen, wie die Future rot werden. Also, und dann habe ich gesagt, da habe ich rübergesprochen, Junge, was ist denn los? Warum wird es rot? Und dann habe ich gesehen, da kamen so die ersten Meldungen, Flugzeug, irgendwas. Aber da sprach man niemand von einer Boeing oder so irgendwas. Also einfach mal so ein Flugzeug. Und dann, als man dann live miterlebt hat, wie dann das zweite Flugzeug in den Turm reingedüst ist, dann wusste man, da ist was Großes. Jetzt geht's wirklich ab. Und dann war ganz krass. Dann hat der Markt sofort reagiert und es war ja noch nicht Opening. Mhm. Und dann haben wir alle Kurse rausgenommen. Also wir hatten keinen einzigen Kurs im Markt drin.
Ach krass.
Also weder einen Geldkurs noch einen Briefkurs.
Das heißt, ein Kunde konnte nicht mehr handeln?
Nicht mehr handeln. Wir haben Telefone gekriegt, wo es hieß, ich würde gerne im Öl was machen, ich würde gerne, also diese Sektoren, die ja dann nach oben gehen. Und dann haben wir ganz klar gesagt, im Moment können wir das Risiko nicht managen, was ja auch absolut nachvollziehbar war. Und da hat man gesagt, im Moment stellen wir gar nichts. Das darf man ja. Man ist ja nicht verpflichtet. Ja. Das ist rechtlich so. Und dann hat man einfach nichts gemacht, weil man wusste nicht, was ist da los. Okay? Und das war dann schon heavy. Und dann kam die zweite Stufe. Die zweite Stufe war ja, als man dann immer mehr und mehr Informationen hatte und so weiter. Ja, was machen wir für Kurse? Weil zum ersten Mal in der Geschichte der Wall Street wurde der Handel über 4 Tage geschlossen. Das gab es vorher nicht. Also es war Dienstag bis und mit Freitag geschlossen. Da kam das Wochenende noch und am Montag war dann wieder die Eröffnung. Und auch da wusste man nicht, eröffnen wir am Montag, ja oder nein, das war ja auch noch nicht so ganz sicher. Und irgendwann wusste man, ja, Montag geht's mal auf. Und da hat man ja die Eröffnung dann Schritt für Schritt gemacht. Also man hat nicht alle Titel auf einmal eröffnen können, das geht heute auch nicht so, sondern dann werden Titel für Titel werden da quasi dann aufgeschaltet und eröffnet. Und da war natürlich die Challenge, da gab es sehr viele Sitzungen natürlich vor dieser Eröffnung. Ja, wie managen wir das Risiko? Also wo eröffnet ein American Express? Wo eröffnet eine General Electric? Wo eröffnet Intel?
Oder Boeing.
Oder Boeing. Also man wusste schon wo, aber auf welchem Level kaufen wir oder verkaufen wir? Hm. Das ist natürlich dann die Frage, okay? Das ist challenging.
Hat es irgendwie geklappt?
Also es hat geklappt, ja. Okay. Aber damals hat man natürlich dann wirklich, da hat man wirklich auch große Spreadshandel gemacht, weil was will man machen? Da konnte man nicht auf 10 Cent stellen. Das geht nicht, das geht einfach nicht. Und haben natürlich dann dementsprechend hat man das so am Anfang mal geschaut. Dann hat man natürlich auch geschaut, gibt es schon vor Prints aus den USA? Hat man da schon einen Market Level? Sieht man da in gewissen Titeln schon einen Print? Geht da schon was? Und anhand von diesen Prints hat man sich dann ein bisschen so einen Rahmen gebaut und dann dementsprechend dann Schritt für Schritt den Markt gemacht. Ja, das war heavy. Und natürlich dann nicht zu vergessen, volumenmäßig, da war natürlich Vollstress. Ja. Also da gab es nicht mehr mit, muss mal kurz auf die Toilette oder Pause. Da war man
Katheter.
Übrigens, das ist auch etwas, was als Prop-Trader natürlich auch normal war. Man hat am Desk gegessen.
Ja, du gehst nicht raus. Oder selten.
Nicht nicht gut.
Vielleicht an einem Montag.
Aber an dem Montag war das sicher nicht. An dem Montag war das wirklich kein Thema. Und das war auch noch spannend, weil zu der Zeit war ja Bush Junior Präsident und er hat ja an diesen Tagen vorher, hat man ja alles gemacht, um den Markt hochzureden, damit es nicht zu einem Crash kommt, okay? Weil man hatte ja Zeit. Und diese wollte man irgendwie nutzen, damit es dann nicht kollabiert, das Ganze. Und dann hat man Sätze gehört wie I think I would buy stocks. Oder solche Sachen. Also so Trump-mäßig. Ja. So ein bisschen so, mal einfach mal so sagen, was man denkt und so. Das gab es früher nicht. Und zu der Zeit war ja Greenspan, war ja Chef der Federal Reserve. Der Alan, glaube ich, ist der Vorname, Alan Greenspan. Und der, kann ich mich noch gut erinnern, der hat ganz kurz vor der Eröffnung, ich glaube so eine Viertelstunde, 20 Minuten vor der Eröffnung, hat er 50 Basispunkte die Zinsen gesenkt. Ja. Einfach als Message, wir sind da. Und dann hat man gedacht, was passiert jetzt? Vielleicht geht es sogar nach oben. Mhm. Aber nein, es ging runter.
Das war der Montag?
Das war der Montag, also erster Handelstag. Ja. Weil da war zu viel Angst drin.
Ja, ja, klar.
Da war zu viel Angst drin. Ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig, aber ich glaube bei der Eröffnung waren wir, damals war natürlich der Dow Jones nicht bei 39.000 Indexpunkten. Da waren wir, glaube ich, bei der Eröffnung waren wir so um die 600 Punkte minus. Das war schon heavy. Das war schon heavy, ja. Das war viel. Also, ich würde jetzt nicht von einem Crash reden, aber von einer deutlichen Korrektur.
Okay. Ja. Drittes crazy Erlebnis?
Das war das Schlimmste von allen.
Oh, okay.
Das hat den 11. September und die Bubble, ich will nicht sagen bei weitem, aber deutlich übertroffen. Das war der Lehman Collapse. Weil der war extrem heavy, weil der hat eigentlich genau uns getroffen. Also die Finanzbranche, also quasi die Finanzkrise hat ja eigentlich auf uns, Prop-Trader, da waren wir einfach zuvorderst, da waren wir wirklich die Front. Und die haben wir von A bis Z miterlebt, diese ganze Subprime-Krise und so weiter und so fort. Und das war eine ganz krasse Zeit, weil da es wirklich so war, dass Rumors extrem viel bewirkt haben, obwohl sie nur Rumors waren.
Ja. Also Rumors, Gerücht, ne?
Gerücht, ja. Gerücht. Für die das nicht wissen, sorry. Und das war eine ziemlich heikle Zeit, weil da war es wirklich möglich.
Weil du nicht wusstest, wem geht's gerade so scheiße, dass er vielleicht morgen weg ist.
Ja. Weil das Ganze, ich meine, alles, die Basis von allem, also von unserem System, in dem wir leben, ist ja Vertrauen. Und wenn das kaputt geht, dann ist es vorbei.
Ja.
Also dann geht nichts mehr. Und da muss man sich das vorstellen, damals, da war das Vertrauen weg. Man wusste nicht, wer
wem
ist
kannst denn, du Geld
genau,
leihen,
wer ne? ist Wo der Nächste. Absolut, wer ist der Nächste. Ja. Und da war der ganze Interbankenmarkt, war auf einem Tag auf den anderen, war weg. man hat sich kein Geld mehr geliehen. Ja. Das ist ein Problem.
Ja.
Das ist ein richtiges Problem, weil ohne Liquidität, da funktioniert gar nichts. Okay? Und da war es natürlich extrem heavy, weil da konnte man mit einem Rumor wirklich etwas erreichen. Heute ist es schwieriger. Aber da muss man wirklich aufpassen, auf was man sagt.
Ja, klar.
Also muss man wirklich, wirklich aufpassen. Also ich kann dir eine Geschichte kann ich dir erzählen. Da kann ich mich sehr gut daran erinnern. Kann man, vielleicht findet man da irgendwas im Netz, wenn man das sucht. Da gab es einmal einen Tag, da ist ein Rumor aufgekommen. Das war ein Fake. Das hat einer gesagt, dass am Paradeplatz überraschend viele Leute vor dem Bankomat stehen.
So Bankrun.
Genau, das war eigentlich der Rumor. Das hat die Bankentitel an dem Tag in der Schweiz massiv geschadet.
Ja.
Da muss man sich mal vorstellen, das war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Das war wirklich eine schwierige Zeit. Und als dann der Lehman Crash kam, das war wirklich ein Crash. Das kann man, also wirklich. Ja. Und man hat immer diese Bilder vor Augen, diese Leute mit den Kartons, die da rausgehen müssen und da die Interview, ja, was fühlst du und was geht? Das, ich meine, das ist idiotisch. Aber was ja eigentlich das Spannende an dieser ganzen Geschichte ist ja die Sitzung vorher am Wochenende. Das ist ja das Spannende. Weil diese Sitzung, die war ja extrem wichtig. Die war matchentscheidend. Weil da hat man entschieden, Lehman muss. Die sind nicht mehr im Spiel. Und an dieser Sitzung wurde ja der Lehman-CEO nicht eingeladen.
Das waren andere große Investmentbanken.
Da waren alle dabei. Plus ja. Fade. Also plus, der, ich glaube, damals war Finanz, der Paulsen war, glaube ich, damals der Finanzchef. Paulsen, genau. Ein Goldman-Typ.
Wie immer. Oder oft.
Gerüchte. Rumors. Und da wurde ja entschieden quasi, ja, Jungs, es ist 5:12 oder 11:55, jetzt müssen wir was handeln. Und im Nachhinein muss man sagen, war das Risiko sehr, sehr groß, weil niemand wusste, was passiert, wenn Lehman hops geht. Mhm. Das konnte man nicht berechnen. Da gab es kein Modell. Und an dem Morgen, als ich zur Arbeit ging, da habe ich den Rekord, also meinen persönlichen Rekord aufgestellt mit Abschlüssen, also Trades.
Okay.
Vierstelliger Bereich an einem Tag.
Wahnsinn.
Da habe ich nur geklickt. Und das war echt heavy, das werde ich nie wieder vergessen. Das war intensiv.
Krass.
Das war wirklich, da habe ich auch nicht gegessen. Ja. Aber das war wirklich intensiv. Da muss ich vorstellen, da hat es permanent im Buch gerattert. Also das war wirklich Trade, weil man war ja Market Maker. Also man war ja exponiert. Da hat man einfach nur, da hat's einfach einen Trade nach dem anderen gegeben. Das war so. Und da waren alle hoch konzentriert. Also da konnte man nicht irgendwie, hey, was läuft, was geht. Da war man einfach, man musste einfach dieses Volumen, diesen Tsunami einfach irgendwie in den Griff bekommen.
Ja.
Und da konnte man auch kein Risk Management machen, einen vernünftigen, weil man wollte einfach keine Position offen haben, die ein Risiko sein könnte. Das heißt, man hat eine Position gehabt, die wurde sofort geschlossen. Weil man wusste nicht, was passiert. Oder wie weit geht's runter? Gibt es eine Gegenbewegung? Das konnte man da nicht in den Griff bekommen. Also musste man schauen, dass man möglichst kein Exposure hatte, dass man möglichst safe war, dass kein Risiko entstand für die Bank. Oder? Und das haben alle gemacht. Das war tough. Das war cool. Wirklich tough.
Ja, also, ja.
Das vergisst man nie wieder.
Das glaube ich dir. Also das sind natürlich geile Stories irgendwo oder auch prägende Stories, die dich ja auch als Trader geformt haben,
ja,
immer, wo du sagst, okay, aus all dem. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich bin als totaler Börseneinsteiger in diese Lehman-Thematik reingekommen. Da hat meine Bankausbildung angefangen. So, da hatte ich bis dahin 2-3 normale Aktien im Depot. Ich wusste nicht, was ein Optionsschein oder ein Derivat ist. Ne?
Ja.
Aber da war das dann bis 2011 ja teilweise so, auch mit diesem EU-Krise, Griechenland-Thema. Da bin ich in den Börsenhandel gekommen und der DAX hatte gefühlt als Standard 3% hoch oder runter oder 7% hoch oder runter am Tag. Also eine riesen Vola über Monate.
Ja.
Und bin dann immer davon ausgegangen, das ist normal. Habe mich dann gewundert, als die Zinsen gesenkt wurden, es wurde wieder ruhiger, es sind eigentlich nur noch so 1% normal oder sowas.
Ja.
Aber jedes Erlebnis finde ich, du nimmst irgendwas mit, manchmal vielleicht auch unterbewusst. Ne?
Ja, absolut.
Als wir uns dann aber kennengelernt haben, und du verfolgst uns ja jetzt auch schon einige Zeit, Jahre, ne? Und
absolut,
bist ja auch bei uns im Top-Trader-Programm mit drin. Ich muss einfach die Frage so ehrlich stellen, was was war deine Intention bei uns noch oder was konnten wir dir noch Gutes tun? Weil du hast schon so viel Erfahrung, du kennst Infrastrukturen, was war noch das fehlende Puzzleteil vielleicht?
Ja, also bei mir ging es wirklich darum, wie immer Zufall. Ich habe dich entdeckt im YouTube und also zunächst einmal den Namen habe ich cool gefunden, so Trading Freaks fand ich mal, tönt spannend. Und dann habe ich einfach gesehen, ich glaube grundsätzlich geht es mal Sympathie ja oder nein. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Da habe ich gedacht, sympathisch. Und dann habe ich gesehen, das hat alles Hand und Fuß, was du sagst, auch weil ich es ja kenne. Also kann ich ja das irgendwie auch beurteilen, ob da irgendwie Blabla ist oder da. Ja. Und ich habe eigentlich alle diese Steps, die du dann gemacht hast, habe ich gesehen, da ist Struktur dahinter. Und auch Thema Disziplin, Thema Risikomanagement, Thema Stop-Trading, auch eure Strategien, das hat alles eine Struktur, die macht Sinn. Das ist nicht einfach so dahingesagt, sondern das hat Struktur. Und auch, ihr habt ja auch das ist für euch auch sehr wichtig, immer diesen Track Record überprüfen. Also quasi, mach nicht nur einen Trade oder zwei, sondern mach 100 Trades, 200 Trades, 300 Trades und schau mal, mach dir dann ein Bild. Und das ist genau das, wie man es eigentlich machen sollte. Okay. Und eine Strategie, die passt nicht immer. Das ist auch so etwas, was ich auch immer, das habe ich auch sofort gemerkt, das ist so. Weil es kommt immer, was haben wir für ein Umfeld? Wie sind die Marktbedingungen? Ich meine, wenn wir Momentum haben,
kannst du kaufen, was du willst.
Dann kannst du kaufen, was du willst. dann geht's so. Also vielleicht noch kurz Internetblase. Da kamen jeden Tag in den USA kamen IPOs raus. Mhm. Da konnte man nichts falsch machen.
Auch da, ich muss noch mal kurz sagen, IPOs sind, wie nennt man es
denn? Initial Public Offering,
was nichts bedeutet, als eine Gesellschaft geht an die Börse, ist eine neue Emission, der Kurs kann dann gehandelt werden ab dem IPO-Tag.
Ne? Genau. Und wenn natürlich so ein Hype im Markt ist und Internet über alles, ich meine, wenn Titel 20% höher bewertet werden, weil sie eine Homepage gemacht haben, dann stimmt irgendwann mal was nicht. Ja. Okay, dann das ist kein Businessplan mehr dahinter. Das ist nur noch Fantasie, okay? Und irgendwann platzt das.
Ja.
Und wir haben ja auch Bubbles bei uns, sehr viele Bubbles, die sich da am entwickeln sind. Ich bin skeptisch für die Zukunft, wenn ich das so sagen darf. Und das ist meine Meinung natürlich. Ja. Und dann muss man einfach sehen, wenn man solche Märkte, das Glück hat, das kommt ja noch dazu, das Glück hat, in einem solchen Markt reinzugeraten, das ist natürlich Hammer.
Aber du weißt schon relativ zügig, okay, du nimmst jetzt was mit, weil dieser Markt dir gerade Vorlagen gibt, aber das ist ein endliches Thema.
Absolut, ja. Ja,
und das ist aber genau das, vielleicht ist es auch das, vielleicht beantworte ich die Frage
für
dich. Ich glaube, das ist ja das, was uns auch auszeichnet, dass wir unseren Mitgliedern sagen, bau dir ein Strategienportfolio aus duplizierbaren Strategien. Ja, auch da, das ist nicht lineal. Ich habe bei meinen Strategien Monate mit 0%, ich habe Monate mit 8%. Mhm. Auf Jahresbasis kann ich sagen, läuft, aber ich kann dir niemals sagen, ob jetzt der März oder der April gut oder schlecht werden. Also schlecht im Sinne von plus minus null. Genau. Ja? Und ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Und ja, wenn du dann die Erfahrung hast, zu sagen, jo, es war eine super geile, lohnenswerte Zeit mit der Internetbubble, die platzt. Jetzt vielleicht gerade, ich weiß nicht, ob das so ein Wink mit Zaunfall war, AI, künstliche Intelligenz, jetzt gerade, wo wir sprechen, Nvidia.
Mhm. Ne? Massiv, ja.
Könnte das nächste Thema Richtung Bubble werden? Ist immer schwierig vorher zu sagen, wann ist es eine, wann löst sie sich wieder auf. Yeah. Aber eigentlich ist genau das, was wir müssen als Daytrader keine Kurse prognostizieren.
Nein, das ist das Schöne.
Das, was wir machen, ist, wenn du es mal ganz blöd ausdrücken willst, banales Checklisten abarbeiten. Ne? Nach einem gewissen System arbeiten. Ne? Deshalb, ich glaube, selbst wenn es jetzt eine Bubble wäre, nach meinen Strategien, entweder Nvidia gibt mir heute eine Freigabe für den Trade oder eben nicht. Kanntest du das vorher so? Oder war das auch was Neues über diese Systeme an sich?
Also ehrlich gesagt, da habe ich mich reingekniet. Das habe ich vorher nicht so gemacht, weil ich einfach aus einer anderen Ecke gekommen bin.
Ja.
Und aber was natürlich auch wichtig ist, ich glaube, das ist vielleicht auch interessant, man muss natürlich auch deinen Mitgliedern auch, würde ich gerne auch die Message weitergeben, sie haben natürlich jetzt, wenn man das vergleicht zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, also professionell Prop-Trader zu werden, Ende der 90er Jahre, da gab es nicht diese Möglichkeiten, wie es die heute gibt. Also da gab es keine
Infrastruktur war nicht da.
Das war nichts da.
Du hättest wahrscheinlich mit 6-stelligem Kapital beginnen müssen, überhaupt da mal Trade machen zu können.
Du hättest Trading Freaks auf keinen Fall aufbauen können, weil einfach war zu teuer. Ja. Das war nicht bezahlbar für ich sage mal, Privatpersonen. Ja. Man hatte die Infrastruktur, also Trading-Plattformen, keine Chance, wie man sie heute hat. Broker, keine Chance, wie man sie heute hat und so weiter und so fort. Und heute hat man natürlich Möglichkeiten, die hatte man früher keine Chance. Also da konnte man nichts machen. Heute geht das. Ich meine, einen Future zu handeln, das war für eine Privatperson so gut wie unmöglich. Also schon allein wegen dem Margin. Nach
5 Minuten, ne?
Heute geht das. Ja. Und auch Leute, die jetzt zum Beispiel vom Kapital her sagen, ja, ich will mal ganz langsam beginnen. CFDs, ich bin jetzt kein CFD-Händler, aber da kann man als, ich sag mal, Anfänger, kann man da gut starten mit einer anständigen Positionsgröße. Und wenn man das Risiko managt, da kann man durchaus gute Erfahrungen damit machen. Und einfach ganz klar, das muss man auch ganz klar weitergeben, wenn man einen Account hat von 1.000 Euro, dann ist es nicht so, dass man Ende Jahr daraus 50.000 macht. Das ist einfach so. Das geht nicht.
Das könnte ein Luckshot sein mit einem sehr, sehr volatilen Instrument.
Das müssen sehr viele Luckshots sein.
Ja, genau.
Also da gehen wir eigentlich Richtung Martingale, oder?
Ja,
das
genau.
ist ja keine Strategie.
Nein, das ist nichts.
Das ist nichts. Das ist Zockerei.
Ja, genau.
Und was ich natürlich auch noch sagen muss, wegen Trading Freaks, also eine der Hauptgründe ist natürlich Netzwerk, Community unter Gleichgesinnten.
Ja,
das, ich bin natürlich ein anderer Jahrgang. Aber
ich bin ja auch nicht der Älteste, ne? Sondern also in der Company hier auch nicht mehr. Nein.
Ah, cool.
Aber wir haben ja bei uns im Mitgliederbereich auch, wir sind breit gemischt, Männlein, Weiblein, auch einen hohen Frauenanteil, was ich gut finde, super, weil es ja sonst eher so männerdominiert ist.
Ne?
Sehr gut. Es schreiben mehr Männer, glaube ich, als Frauen in der Lounge. Das weiß ich nicht.
Ich verfolge die Lounge auch.
Ja, genau.
Ich bin auch
drin. Aber ich glaube, wenn man so, sag ich mal, so eine Altersstruktur bildet, ist es grob so diese 30- bis 70-Jährigen. Ne? Oder 30 bis 60 sind glaube ich so die meisten bei uns irgendwo.
Das ist sehr gut.
Ja.
Und was mir natürlich auch sehr gefällt, ist, ihr seid ja nicht diese YouTuber, da gibt es unglaublich viele so, ja, super und Vollgas und reich werden und so. Das ist, bitte glaubt's mir, das ist Müll. das ist Müll. Das ist einfach
das
Müll.
Ding ist, der Mensch sucht immer die Abkürzung.
Ja.
Und ich kann 7 Videos über Risikomanagement und Psychologie hier hochladen und es kriegt 3 Aufrufe.
Ja.
Mache ich dir einen Titel, boah, die Strategie mit 90% Trefferquote macht dich reich in 3 Tagen, da gucken 1.000 Leute innerhalb von einer Stunde rein. Und das ist das, was mich so ein bisschen nervt.
Das ist krass.
Ja, das, aber vielleicht ist es auch leider menschlich, dieses Instant Gratification, dieses Get Rich ist ja irgendwo da. Ja, das, ich meine, uns geht's beiden gut. Wir gehören mit Sicherheit zu dem oberen, weiß ich nicht, 5% der Gesellschaft, keine Ahnung. Ne? Aber das Ding ist halt, das ist ein Marathon und kein Sprint.
Also vielleicht noch eine kleine Hilfe. Wenn man in Kontakt kommt oder kommen sollte mit Leuten, die da eine super Strategie haben mit weiß ich was für Gewinnmöglichkeiten und Performance und so, dann muss man eigentlich immer eine Frage stellen, die sehr entscheidend ist. Das ist meine Erfahrung, weil die stelle ich immer. Und dann wird es mühsam fürs Gegenüber. Dann sage ich immer, ich mache mal so ein Extrembeispiel, aber die gibt es ja leider. So diese berühmten 10-15% Rendite im Monat.
Ja.
Die gibt es ja unglaublich viele. Und dann ist immer meine Frage, wie hedgst du dich ab?
Mhm.
Wie
tust
also für die
jetzt. Gar nicht.
Ja, das wäre ja eigentlich die richtige Antwort. Aber da sie ja nicht wissen, was ein Hedge ist, kommen sie ins Trudeln. Weil, was meint er? Und Klartext, 15% Rendite im Monat, da muss man ein Risiko eingehen.
Das machst du mit dem 1.000-Euro-Konto. Das machst du aber nicht mehr mit dem
100.000er. Das machst du einmal.
Ja, wie gesagt, mit einem kleinen Konto, da zockst du vielleicht eher.
Ja.
Ja, aber je größer dein Konto wird, reden wir über Skalierbarkeit, wird es halt auch schwieriger. Nachher bist du vielleicht in der Größenordnung, da kriegst du gar nicht so viele Stücke.
Ja, ist klar, ja, ja, logisch. Ja. Ja, also übrigens, das ist auch etwas, das muss ich auch noch sagen. Es ist ja nicht so, also in der realen Prop-Trader-Welt ist es ja nicht so, dass man, wenn man als Beispiel 100.000 IBM hat, gut, IBM ist vielleicht, ich nehme mal einen Titel, der nicht so liquide, der vielleicht weniger liquid ist. Was nehmen wir da? Deutsche Markt, zum Beispiel Rheinmetall. Wenn du 200.000 Rheinmetall-Aktien hast, ist es ja nicht so, dass du eingibst, 200.000 Verkauf, Enter, und die werden dann einfach ausgeführt, genau. zu dem Briefkurs, den du jetzt da siehst. Ja. Das müssen die Leute wissen. Viele haben das Gefühl, da kann man einfach jede Size reinstellen, drückt auf Enter und dann ist das ausgeführt.
Kann ich ein Lied von singen? Die Mitglieder, die vielleicht zugucken, kennen das. Wir haben eine Strategie, die heißt Rectangle-Strategie, wo wir einen gewissen Ausbruchshandel haben. Mhm. Ich kann sie leider nicht mehr handeln, weil...
Von der Positionsgröße
her. Weil bei dieser Strategie will ich auf den Cent genau wissen, wo ich reinkomme. Muss ich auch so haben. Aber der Broker macht mittlerweile mehr und mehr Teilausführungen aufgrund der Ordergröße.
Genau.
Und das dauert manchmal dann auch ein paar Sekunden. Oder ich werde auf 3-4 Cent je nach Aktie abgerechnet und kann überhaupt nicht mehr planen.
Genau.
Das kann passieren, dass du mit Wachstum auch Strategien schon mal anpassen musst. Mhm. Aber das ist nochmal eine gute Message. So, später wirst du einfach auch geringeres Risiko gehen müssen.
Genau. Und was man natürlich auch sagen muss, da muss man auch, ich sage mal, bei der Technologie sich bedanken, die natürlich immer besser und besser geworden ist. Zum Beispiel Blocktrades.
Ja.
Unter Blocktrades versteht man, für die es vielleicht nicht wissen, das sind große, große Orders, also vielleicht, weiß ich, 1 Million IBM oder 1 Million Intel oder 1 Million Apple, also richtig große Size. Und die handelt man in der Regel ja nicht über einen Tag oder über ein paar Stunden. In der Regel macht man das ja nicht, weil so verzehrt man eigentlich den Durchschnittspreis, oder man will ja irgendwie in diesem Moving Average Bereich sich bewegen. Und das ist natürlich dann heute so, wird das natürlich gemanagt. Man hat ja Algorithmen. Das gab es ja früher viel weniger oder bis gar nicht. Okay, das heißt, wenn man heute einen zum Beispiel gehen wir von kleineren Size, 200.000 Apple handeln will und der Kunde sagt zum Beispiel, bitte mach mir diese 200.000, lieber Broker, aber über den Tag verteilt, also spread over the day oder Volume oder VWAP-mäßig, da ist kein Trader mehr, der das macht.
Das machen die Algos.
Das machen die Algos. Da setzt man den Order rein, sucht die Strategie aus, macht den Algo ready. Der Algo sucht ja am Tag die Liquidität und dementsprechend macht er mal mehr oder macht er mal weniger und am Schluss hast du einen vernünftigen Durchschnittsbereich.
Jetzt sind ja ein paar Jahre vergangen. Du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre raus aus der Bank. Ich ja auch. Aber wie ist es bei dir jetzt heute? Du hast sämtliche Freiheiten. Du kannst handeln, was du willst, wann du willst, Märkte, Finanzprodukte.
Ja.
Was ist es denn heute, wo du sagst...
Das war ja das Ziel eigentlich.
Ja, genau. Freiheit. Was ist heute so der Stil, den du handelst, die Assets, Strategien?
Also wenn ich da auch ein paar Sachen mitgeben kann für deine Mitglieder. Ich finde es, das ist meine Meinung natürlich, man sollte ein Spezialist werden. Das heißt, man sollte sich ein paar Märkte konzentrieren, wo man sich wohlfühlt, die man auch kennt mit der Zeit, wo man, wenn man den Chart sieht, sofort weiß, ganz klar, sieht man sofort, was man machen will. Gibt es eine Opportunität? Gibt es keine Opportunität? Ich persönlich konzentriere mich auf 3-4 Märkte. Ich bin Future Trader, also ich mag Futures, Index, also über die Indizes, also die Klassiker, FDAX, S&P 500 und Nasdaq, nicht der Dow Jones. 30 Titel, das ist einfach, jetzt ist noch Amazon reingekommen.
Also kannst auch Amazon direkt an.
Genau, das ist, da würde ich auch sagen, da macht man lieber die Aktie direkt. Ich habe übrigens Amazon noch erlebt, als sie unter $10 fiel.
Ach ja.
Ja, da hätte ich ein. Buy and Hold wäre da nicht schlecht gewesen.
Der Klassiker.
Genau, habe ich noch gesehen auf dem Bildschirm, genau. Und das ist natürlich dann so, da konzentriere ich mich auf diese Märkte. Plus, was ich auch sehr gerne anschaue, sind Gold. Und Öl. Wobei man sagen muss, Erdöl, das ist ein spezieller Markt. Weil im Erdöl, da ist viel Geopolitik dabei, da ist diese berühmte OPEC-Plus-Geschichte dabei, also da kann man relativ...
Kannst aber auch gutes News-Trading machen.
Absolut, absolut. Also zum Beispiel, was ich sehr gerne mache, sind die Rohöllagerbestände, ja, die jede Woche rauskommen.
Die kann ich nicht, ne?
Die kann ich, ja.
Gut.
Da können wir mal kurz
dann mache ich die Inflation für dich und du machst die Rohöllagerbestände.
Ja,
ich bin ja mit News-Trading, ja, und den Wirtschaftsdaten groß geworden, aber okay, Rohöllagerbestände habe ich für mich keine Momentum-Strategie gefunden.
Für
Reversal vielleicht, okay, aber Momentum kann ich
nicht. Machen wir mal einen Call.
Machen wir.
Okay. Genau, das wäre cool. Ein Live-Call, das wäre das noch am besten. Nein, handle ich auch gerne. Das sind so meine Geschichten. Was ich auch anschaue, ist die Anleihen, die Bondmärkte, also den T-Bond, den deutschen. Weil einfach die
Zinsen. Das liquide?
Das liquide, ja. Kann man machen. Also jetzt bei meinem Broker kein Problem. Ich habe verschiedene, aber in der Regel kein Problem. Und die sind einfach wichtig von der Zins, weil da ist die ganze Zinsgeschichte drin.
Ja.
Und da kann man natürlich schon was machen.
Aber also sind die Anleihemärkte zinssensibler als die Forex-Märkte?
Gute Frage. Ich bin kein Forex-Experte, aber ich würde sagen, eher nicht. Eher nicht. Also ich sag's mal so, die Basisregel ist ja die, wenn der T-Bond sinkt, dann sind ja eher die Zinsen, gehen ja eher nach oben. Genau das gleiche wie bei Zinserhöhungen, oder? Wenn die Fed die Zinsen erhöht, dann ist das gut für den Dollar. In der Regel. Ich würde sagen, ist eigentlich eine ähnliche Geschichte.
Okay. Ich bin im Vorgespräch mal groß geworden.
Ja, ja.
Mir hat es da das gereicht.
Genau, ne?
Weißt du ja,
genau.
Ich habe nie Anleihen gehandelt, aber ich bin auch nicht im Future-Markt groß geworden.
Übrigens, ja, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, ein zusätzlicher wichtiger Punkt, wo ich bei euch bin. Ich bin kein Forex-Experte und das seid ihr eben.
Ja.
Das seid ihr für mich eine super Ergänzung.
Ich muss das aber nochmal für alle sagen. Wir werden oft so als die Forex-Trader, ja, also oder nur als Forex-Trader dargestellt, sind wir aber nicht. Wir handeln mehr im Aktienmarkt, weil es einfach mehr Aktien gibt als Währungen oder Währungspaare. Mhm. Wir können beides. Ja? Also wer Interesse hat, wir können beides. Aber, ne, so, aber was ich ja auch spannend finde, wir sind nicht auf Futures spezialisiert. Du bist trotzdem zu uns gekommen, wenn ich richtig verstanden habe.
Ja.
So der Community-Gedanke.
Ja.
Ne, wo man sich einfach täglich austauschen kann in unserem Forum mit Trade-Ideen,
allem drum und
dran, war wichtig für dich. Das Netzwerk, klar, ist natürlich auch,
wird auch immer besser. Was ich verbessern will, vielleicht eine News für die Community, ich habe dem Tim versprochen, jetzt ist es offiziell, ich habe es gesagt, dass ich mich aktiv in die Trading-Lounge reinhaue.
Unbedingt.
Ja, das würde mich freuen.
Ja, klar. Du kannst einiges geben. Wir können ja auch einiges geben. Und klar, die Community da, die ist ja auch
absolut
ein guter
Mix. Ich bin auch immer offen für jedes Mitglied, falls er Fragen hat oder irgendwelche Sachen.
Schöner Schlusspunkt. Kein Problem. Für die bei uns eh schon im Mitgliederbereich sind, die können natürlich auch über diese 1:1-Nachrichten Fabio anschreiben. Mhm. Ne?
Sicher.
Wenn ihr Fragen habt, ansonsten, wenn das heute euer erstes Video von Trading Freaks war und ihr sagt, boah, viel Fachchinesisch, aber irgendwie cool oder interessant, ist nicht schlimm, wenn ihr noch nicht alles verstanden habt. Ging uns allen mal so, aber wir werden euch begleiten, wenn ihr das wollt. Schaut euch auf unserer Webseite, lasst ein Kanal-Abo da und ja, von meiner Seite aus schon mal danke.
Es hat Spaß gemacht.
Ich bedanke bei euch.
Ja.
War super. Vielleicht noch ein Hinweis für die, die es jetzt zeitnah sehen, das Video. Wir sind auch dieses Jahr, zum ersten Mal mit einem eigenen Stand auf der Invest-Messe in Stuttgart Ende April. Wahrscheinlich
bin ich dabei,
dabei.
Kann gut möglich,
Gut möglich. Und dann sowieso in Frankfurt im Herbst. Ne? Aber da habt ihr dann auch nochmal alle, nicht nur Mitglieder, die Möglichkeit, uns einfach am Stand auch anzusprechen. Würde uns freuen. Und ich danke dir für deine Zeit. Gute Rückreise.
Ich danke euch. War super. Danke vielmals.
Und bis dann.
Und ganz kurzer Abschluss.
Ja, gerne.
Das Wichtigste, Disziplin, Money Management.
Ich hätte es nicht besser sagen können. Bis zum nächsten Video.
Alles Gute.